sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort, unter ein ganzes Kapitel stellen aus dem Buch Hiob. Und zwar aus der dritten und letzten Runde, die zwischen Hiob und seinen Freunden abläuft. Und wir lesen dazu Kapitel 28. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen und zu lesen. Aber vorher noch etwas zur Einleitung. Bevor Hiob zu diesen Aussagen kommt, haben Menschen hier schon lange aufeinander eingeredet. Und sie haben sich keinen Millimeter geschenkt. Aber schließlich irgendwann waren die Argumente verbraucht. Und nun setzt Hiob zu seiner letzten Antwort ein. Es ist auch die ausführlichste. Und daraus wollen wir heute einen Abschnitt bedenken. Aber bevor er das sagt in Kapitel 28, will er keine Missverständnisse in einem Punkt aufkommen lassen. Und deswegen stellt er es noch einmal heraus, und zwar lesen wir das in Kapitel 27. Ich fasse das noch einmal ganz kurz hier zusammen. Nämlich auf Folgendes will er Wert legen. Er sagt, ja, es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen einem sündigen Leben und dem Gericht Gottes. Dieses sagt er ausdrücklich in Kapitel 27. In diesem Punkt gibt es also keine Meinungsunterschiede zwischen ihm, zwischen Hiob und seinen sogenannten Freunden Eliphas, Bildad und Zophar. Auch Hiob also anerkennt das Gesetz von Saat und Ernte, das der Apostel Paulus einmal im Galaterbrief nennt und sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, es gibt diesen Zusammenhang zwischen Sünde und Gericht Gottes. Aber gegenüber seinen Freunden hält Hiob daran fest und er besteht darauf, dass dieses in seiner Situation nicht zutrifft. Dass er unschuldig ist. Also, dass man die Beziehung zwischen Sünde und Gericht so in seinem Fall nicht machen darf. Seine Freunde dürfen hier keine Monokausalität konstruieren, also eine geradlinige Ursache-Wirkung-Beziehung zwischen Sünde und Leiden, in dem Sinne, dass immer nach Sünde Leiden, also Gericht, folgt. Und genau das ist für Eliphas, Bildad und Zophar diese Weigerung, Ausdruck der Verstockung Hiobs. Ausdruck dessen, dass Hiob verhärtet ist. Und dann sagt Hiob darauf Folgendes, und das lesen wir jetzt in Hiob, Kapitel 28. Das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus der Erde gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus. Selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt, der Mensch erbricht einen Schacht von da aus, wo man wohnt. Wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie weit weg von den Menschen. Aus der Erde kommt Speise hervor, aber unter ihr ist es wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs. Und Goldstaub ist in ihr in der Erde. Ein Pfad ist es, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat und auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Der Mensch, er streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, er wühlt die Berge um von Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Und die Ströme, die Wasserströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern. Und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche, er kennt ihren Wert nicht. Und im Land der Lebendigen wird die Weisheit nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist die Weisheit nicht zu haben, auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir, also Edelsteine. Gold und Glas kommen ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie, und der Besitz der Weisheit, er geht über Perlen. Der Topas aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen, und mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen. Und sie ist vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr, also von der Weisheit, gehört. Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und er sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem Blitzstrahl seinen Weg, da hat er, Gott, sie die Weisheit gesehen und verkündigt. Sie bestätigt und ergründet. Und zu den Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Gemeinde in unserem Herrn Jesus Christus, das Thema, das Hiob, dieser Mann mit den eiternden Geschwüren, dort in der Asche sitzend, uns hier vorlegt, das ist das Thema der Weisheit, der Einsicht. Und es ist damit auch die Frage nach dem Verständnis, nach der Sichtweise unseres Lebens, unseres eigenen Lebens. Wie habe ich mein Leben zu sehen, zu beurteilen, und zwar namentlich dann, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das erträumt habe? Oder wie habe ich es zu sehen, wenn ich, wie Hiob, am Ende bin? Und in dieser Situation ruft Hiob hier aus in Vers 23, lesen wir es. Es ist Gott, der den Weg der Weisheit versteht. Und Gott ist es, der ihre Weisheit, der ihre Stätte, also die Stätte der Weisheit, kennt. Aber bevor Hiob zu dieser Aussage gelangt, dass es Gott ist, und zwar Gott allein, der die Weisheit kennt, wir kommen gleich darauf zurück, beginnt er zunächst mit einer Analyse darüber, was der Mensch denn kann, wozu denn der Mensch in der Lage ist. Und in den ersten Versen dieses Kapitels, die zunächst nicht ganz leicht zu verstehen sind, veranschaulicht Hiob die Fähigkeit des Menschen anhand der komplexen und der komplizierten Technologie des Bergbaus. Daran zeigt Hiob auf, wozu der Mensch in der Lage ist. Wozu denn? Nun, er vermag Schächte tief in den Erdboden oder in die Berge zu treiben. Und er vermag dann aus dem Gestein Edelmetalle, Silber und Gold, wird uns hier in Vers 1 genannt, dann Eisen und Eisenerze, Vers 2, herauszuholen. Und Edelsteine, wie Saphire, Vers 6. Ja, der Mensch, er bekommt es hin, die Schächte, die er in den Fels hineingetrieben hat, mit Holz abzustützen, sodass sie nicht einstürzen. Und er vermag da unten, wie es hier heißt, im Gestein der Finsternis und des Todesschattens Licht leuchten zu lassen, eben mit Fackeln. Und mit Hilfen von Seilen und Tauen lässt sich der Mensch dann senkrecht in diese Schächte, in diese Flöze hinab und haut auf diese Weise aus der Tiefe des Gesteins dasjenige heraus, was er benötigt, was ihn interessiert, also das, was er haben will. Gewiss, der Mensch, er verwendet dazu außerordentlich viel Mühe. Und er wird vielfach auch vergessen von den über ihm gedankenlos dahinlaufenden Fußgänger, wie es in Vers 4 heißt. Aber der Mensch kommt zu seinem von ihm anvisierten Ziel. Und wenn es hier heißt in Vers 5, dass das Untere der Erde durch Feuer zerwühlt wird, dann ist damit vermutlich die damals übliche Abbaumethode an die übliche Abbaumethode gedacht, bei der in einem Schacht Feuer angezündet wird und dann versucht man es möglichst schnell wieder zum Erkalten zu bringen, zuvor diese glühend heiß gewordenen Wände, und dadurch wird das Gestein bröckelig und lässt sich dann leichter, besser ausschlagen. Kurzum, durch ein enormes technologisches Know-how gelingen dem Menschen unerhörte Leistungen. Wir würden heute von Ingenieurleistungen sprechen, durch die er Dinge erkennt und Ziele erreicht, die etwa einem Tier niemals zugänglich sind. Der Mensch erfindet Pfade, die ein Raubvogel, etwa wie ein Habicht oder wie ein Geier, Vers 7, noch nie erblickt hat, obwohl doch dieses Tier wesentlich bessere, wesentlich schärfere Augen hat. Der Mensch, er erreicht Dinge, die wesentlich stärkere Tiere, Hiob nennt hier in Vers 8 als Beispiel den Löwen, niemals zu erreichen vermag. Enorm. Enorm, wozu der Mensch in der Lage ist. Ja, wenn man an den Spürsinn des Menschen denkt, dann kann man nur zu dem Ergebnis gelangen, dass Menschen Kraft ihres zielorientierten Überlegens Ziele erreichen, die nicht im Entferntesten einem anderen Lebewesen, einem Tier möglich sind. Tatsächlich, den Menschen kann doch wirklich nichts zurückhalten. Hartes Gestein, viel härter als er selbst, aber der Mensch Er bekommt es hin, dieses Gestein zu zertrümmern. Da sind meterdicke dicke Felsenmassen, doch der Mensch, er durchbohrt sie und er durchschlägt sie. Und wenn Wasser in die Flöze, in die Minen einzudringen, die Gefahr besteht einzudringen, den Menschen dadurch bedrohen, nun dann dämmt er dieses Wasser ein und er kanalisiert es, wie es hier in Vers 10 und Vers 11 heißt, er baut Ströme. Kurzum, der Mensch, er erreicht es, sei es auch mit vielen Schwierigkeiten, aber er kommt zu seinem Ziel. Und er gelangt auf diese Weise zu Gold, Silber, Eisenerz, Mineralien und Edelsteinen. Der Mensch, er ist in der Lage, technologische Einsicht einzusetzen, um sein Ziel zu erreichen und auf diese Weise auch zu Brot zu kommen, auch zu Wohlstand und zu Gold. Gewaltig der Mensch, großartig. Nicht wahr, fast erinnert das, was Hiob hier sagt, an dasjenige, was einst die Philosophen in der Renaissance über den Menschen ausriefen. Nicht wahr, was hat der Mensch seit Leonardo da Vinci etwa, nicht durch sein quantitatives, durch sein mathematisch-mechanisches Zugehen auf die Wirklichkeit, nicht alles zustande gebracht. Und derartiges, es ist deutlich geworden, das illustriert Hiob hier in den Versen 1 bis 11 des 28. Kapitels anhand des Bergbaus. Und wenn wir an diesen quantitativ-mathematischen Zugang zur Wirklichkeit denken, dann kommen uns vielleicht heute ganz andere Bereiche in den Sinn, in denen heute der Mensch Erstaunliches erreicht oder im Begriff steht zu erreichen. Nicht wahr? Vor einigen Jahren konnte man in der Zeitung lesen, dass der Mensch herausgefunden hat, dass Kometeneinschläge auf der Rückseite des Jupiters stattfinden und dort durch Satelliten zu beobachten sind. Er konnte sie sogar vorausberechnen. Enorm. Das können Satelliten nicht alles beobachten, auch hier auf der Erde. Oder denken wir an die Analyse des Genoms, also der Anzahl der Menge der Gene im Menschen. Und man hat das schneller hinbekommen, als man dachte. Tatsächlich, das Guinness-Buch der Rekorde, es wird von Jahr zu Jahr umfangreicher. Und wohlgemerkt, nirgendwo verurteilt Hiob derartiges technologisches Hinkriegen. Im Gegenteil. Ihm ist bewusst, dass der Mensch durch methodisches, zielorientiertes Arbeiten zu eindrucksvollen Ergebnissen kommen kann. Im Bergbau, aber auch, bleiben wir einmal bei uns, in unserer tagtäglichen Arbeit. Wo auch immer wir arbeiten, kann der Mensch eine Menge erreichen durch methodisch sauberes, zielorientiertes Anwenden von Arbeitsschritten. Und das kann man sogar trainieren. Man kann trainieren, wie man immer noch besser seine Zeit einteilt, weniger trödelt, wie man disziplinierter arbeitet, wie man Stress bewältigt. Der Mensch, er hat Maschinen konstruiert, mit denen vieles im Haushalt und dort, wo wir arbeiten, leichter geht. Autos hat er entwickelt, schadstoffarme, vielleicht gelingt es ihm einmal, auch schadstofflose Autos zu konstruieren. Der Mensch, er kriegt es hin, Computer zu bauen, die immer mehr Informationen speichern und immer mehr Informationen lassen sich durch das Internet austauschen. Enorm, der Mensch, nicht wahr? Aber dieser analytisch-technologische Zugang zur Wirklichkeit, bei dem man sich der Ordnungen, der Regeln, der Gesetze dieser Schöpfung und der Natur bedient, Dieser Zugang, der zwar einerseits dahin führt, dass Verborgenes ans Licht kommt, dass man durchaus Verborgenes findet, wie es hier in Vers 11 heißt, er führt andererseits zu der Frage von Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Die Weisheit, Rückschläge im Leben oder gar Leiden, Schwächen, Krankheiten zu bestehen, wie bei Hiob. Die Weisheit, Einsamkeit, Alleinsein, die Beschwerden des Alltags, die Leiden im Alter oder bei längeren Krankheiten zu ertragen, nicht zu verzweifeln, nicht zu resignieren, auch dann nicht, wenn man einmal mit Menschen nicht klarkommt. Wenn im Leben eben nicht alles so läuft, wie man sich das denkt, oder auch die Weisheit, andere Menschen in der rechten Weise zu ermahnen, wenn diese gegen einen selbst gemeine, verlogene, krumme Touren machen, oder auch zu trösten, wenn man feststellt, dass manche papierenen Seelsorgerezepte, mit denen wir andere trösten wollen, eben sich als nutzlos erweisen. Wie gehe ich dann um? Wie gehe ich dann auf den Nächsten zu? Und spätestens dann kann die Frage auftauchen, aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Welches ist die Stätte ihrer Einsicht? Der Apostel Paulus, er spricht einmal davon, dass es Menschen gibt, die immer da lernen, aber niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die immer da lernen, stellen sich das vor. Was heißt das anderes? Und es heißt zunächst einmal auch, dass das Quantum, die Menge meines Lernstoffes, keineswegs identisch ist mit Wahrheitserkenntnis. Aneignung von Wissen ist nicht Vermehrung von Wahrheitserkenntnis. Darum noch einmal die Frage, die Weisheit, wo wird sie erlangt? Welches ist die Stätte, wo sie zu Hause ist, ihre Wohnstätte? Und die Auskunft, die Hiob hier gibt, lautet, nun, es ist nicht nur schwer, es ist völlig unmöglich, dass der Mensch es schafft, dass es dem Menschen gelingt, die Weisheit zu erlangen. Vers 14. Hiob sagt, du kannst den Ozean durchsuchen und das Meer würde sagen, sie ist nicht in mir. Mit anderen Worten, du könntest mit einem U-Boot, mit einem Taucheranzug, mit einem Sauerstoffzylinder den Meeresboden durchpflügen, du würdest dort gesunkene Schiffswracks finden, vielleicht, wenn du an der richtigen Stelle suchst, auch die Titanic. Aber die Weisheit, die findest du auch dort nicht. Auch nicht in den Wassertiefen. Und noch etwas. Du kannst die Weisheit auch nicht kaufen, Vers 15. Nicht wahr? Das ist ja immer wieder so eine Überlegung. Was man nicht selbst produzieren kann, was man nicht selbst herstellen kann, was man nicht durch eigenes Anstrengen erreichen kann, durch eigene Arbeit, durch eigene Techniken, naja, das müsste man dann doch wenigstens erwirtschaften können, wenigstens kaufen können. Doch Hiob antwortet, durch Handel kannst du gewaltige Schätze verdienen, aber die Weisheit, die kann durch kein geläutertes Gold und durch kein Silber aufgewogen werden. Hiob spricht hier sehr ausführlich drüber, Verse 16 bis 19. Kriegst du nicht hin? Kurzum, die Weisheit, sie ist für den Menschen nicht erreichbar. Sie ist nicht bezahlbar. Sie ist nicht auf dieser Erde, sie ist nicht über dieser Erde und sie ist auch nicht unter der Erde zu erreichen. Sie ist weder im Meer, weder in der Tiefe und auch nicht auf dem Grund des Meeres zu finden. Die Weisheit, sie ist auch nicht bezahlbar, auch nicht mit Gold und Silber. Und die größte Edelsteinsammlung, sie verschwindet vor der Weisheit gleichsam in einem Nichts. Zu welchen Reichtümern vermag der Mensch kommen? Durch geschicktes Handeltreiben. Aber die Weisheit, nein, nein, die erlangt er so nicht. Bitte missverstehen wir uns hier nicht. Hiob verachtet nicht diese Wirklichkeitsbereiche, mit denen wir es zu tun haben, um unser tägliches Brot zu verdienen. Er propagiert hier wahrlich keine Übergeistlichkeit, aber er betont eines, und das ist ihm sehr wichtig, zur Erlangung der Weisheit, also um mit deinem Leben fertig zu werden. Um dieses Leben, um unser Leben überhaupt zu verstehen, ist diese Welt durch und durch dunkel. Da mutet alles Suchen nach Weisheit, alle Liebe zur Weisheit als ein hohles, eitles, nichtiges Geschwätz an. In dieser Welt gibt es keine Weisheit. Gewiss, die Menschen versuchen es. Sie versuchen es auch heute. Yogakurse, Meditationskurse. Sie machen autogenes Training. Sie suchen in Lebenshilfebüchern die Weisheit. Aber die Weisheit, so sagt Hiob, sie entzieht sich all diesen Bemühungen. Ja, und das ist vielleicht das Erstaunliche. In Vers 12 hatte Hiob noch gefragt, die Weisheit, wie wird sie erlangt? Nun in Vers 20 formuliert Hiob anders. Er fragt hier, die Weisheit, woher kommt sie? Wenn ich nicht die Weisheit erreiche, vielleicht erreicht sie mich. Wenn ich begreife, dass die Weisheit nicht vom Menschen aus erreichbar, erzielbar ist, nicht unten in dieser Welt zu finden ist, auch nicht aus dem Blickwinkel der Vögel, Vers 21, auch nicht irgendwo über den Wolken zu finden ist. Wenn es dir klar wird, dass sie nicht zu fassen ist durch irgendwelche menschlichen Techniken und Methoden, die man ersinnen kann, um das Leben in den Griff zu bekommen, nicht durch Leistungen und Tricks, dann fängst du vielleicht umgekehrt an zu fragen, woher kommt die Weisheit? Wie erreicht sie mich? Wie kommt die Weisheit zu mir? Dann gibt Hiob eine Antwort. Wir sollten das gut lesen in Vers 22. Auch der Tod und der Abgrund kennen die Weisheit nicht, aber immerhin, es heißt von ihnen, und daran sollten wir nicht zu schnell vorübergehen, der Abgrund und der Tod sagen, mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von der Weisheit gehört. Ein Gerücht. In der eigenen Todeserfahrung, in diesem ausgedachten, ausgeglühten Körper, wir würden vielleicht heute sagen, in dieser Grenzerfahrung, da hat Hiob eine Ahnung, mehr nicht, aber immerhin eine Ahnung von der Weisheit erhalten. Nicht wahr? Ich habe schon öfters Menschen gesprochen und wahrscheinlich nicht nur ich, die durch eine schwere Krise hindurchgegangen sind, die zum Beispiel einen schweren Unfall hatten oder eine schwere Operation und die dann sagen danach, jetzt lebe ich anders. Die Dinge in meinem Leben, sie haben nun ein anderes Gewicht bekommen. Wenn das Leiden an deinem Bestehen nagt, dann kannst du etwas von dieser Weisheit erahnen. Also gerade nicht in deiner Stärke, sondern wenn Leiden an deinem Bestehen nagt. Nicht im Land der Lebendigen, wie es hier in Vers 13 heißt, also das meint so viel, in der Welt der Geschichte, der Kultur, der Medien. Nicht in deinem Wohlergehen, nicht in deiner Fähigkeit, in der du dir vielleicht einbildest, dein Leben durch das richtige Know-how zu bewältigen, sondern gerade in deinem Elend, in deiner Erbärmlichkeit bekommst du, so sagt Hiob, eine Ahnung von der Weisheit. Mit unseren Ohren haben wir ein Gerücht von ihr gehört, sagen der Tod und der Abgrund, Vers 22. Aber die richtige, die wahrhaftige Adresse für die Weisheit, gerade auch für dein Leben, gerade auch angesichts der inneren Windungen und Zerrissenheiten in deinem Leben, das ist Gott. Vers 23 und 24. Gott versteht den Weg der Weisheit. Und er kennt ihre Städte. Er schaut bis zu den Enden der Erde. Er schaut unter dem ganzen Himmel. Der Grund dafür, dass Gott und Gott allein den Weg der Weisheit kennt, ist, dass Gott den vollen Durchblick hat. Er durchschaut alles. Der Mensch, er erfasst manches, mehr als ein Tier. Er ist in der Lage, Verborgenes ans Licht zu bringen, aus der Erde etwa. Aber um die Weisheit zu erkennen, da müsste der Mensch alles, bis an die Enden der Erde, durchschaut haben. Und bitte, übersehen wir das eine nicht. Diese Aussage, dass die Weisheit bei Gott ist, das ist für Hiob keine billige Auskunft. Ich weiß, es ist keine Konfirmandenantwort in dem Sinn, was auch immer der Pastor für eine Frage stellt. Eine Antwort stimmt immer, entweder Gott oder die Sünde. Nein, nein. Es ist für Hiob auch nicht eine Antwort, um der Konsequenz des Nichtwissens auszuweichen. Wenn Hiob davon spricht, dass die Weisheit nur bei Gott zu finden ist, auch die Weisheit in seiner Situation durchzuhalten, dann illustriert er diese Aussage mit folgendem Beispiel. Ich lese noch einmal die Verse 25 bis 27. Als er, als Gott dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem Blitzstrahl seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündet, sie bestätigt und ergründet. Der Wind. War es nicht der Wind, den Gott dazu gebrauchte, dass das Haus über seinen Kindern zusammenstürzte, als diese ein Fest feierten? Und die Bahn des Blitzes, an die Hiob hier erinnert, war diese es nicht, die dafür sorgte, dass sein Vieh und seine Knechte umkamen, verbrannten? Was Hiob hier über die Weisheit sagt, das ist nicht aus der Perspektive des akademischen Schreibtisches konzipiert, sondern es ist aus der Haltung, der Beugung, der Demut und der Anbetung gesprochen. Es ist das Ja-Sagen zu den Führungen Gottes im eigenen Leben und im Leben des Hiob. In seiner Weisheit gab uns Gott das Gute, aber auch das, was uns weniger gefällt, um es mal sehr zurückhaltend zu sagen. Auch das, es kommt aus der Hand Gottes. Und darum kannst du ihm, so sagt Hiob, dein Leben befehlen. Das ist Weisheit. Denn Gott, der bis ans Ende der Welt den Durchblick hat, der alles sieht, was gut für uns ist, der weiß, was in seiner Weisheit für uns gut ist. Das darfst du wissen, auch wenn du es nicht fühlst und auch wenn du es selbst nicht einsiehst. Auch wenn das, was du optisch wahrnimmst von dieser Wirklichkeit, dein Denken eigentlich in eine andere Richtung leitet. In Vers 28, im letzten Vers, formuliert Hiob das, was das nun ganz praktisch, ganz konkret für den Menschen heißt. Es heißt dort, und zu den Menschen spricht er. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Weisheit im Sinn der Bibel ist dasjenige Wissen, das hinter all den Dingen dieser Welt, des optisch Wahrnehmbaren, Gottes Handeln sieht. Etwas, das man in der Erkenntnis der Natur, etwa das man in der Erkenntnis der Natur im Hintergrund den Schöpfer sieht, sodass eben unser Leben nicht irgendwelchen anonymen, dunklen Schicksalsmächten ausgeliefert ist, sondern dass das Zeitliche unseres Lebens, auch meines Lebens, ich eingebettet weiß in dem Ewigen. Und darum alle zeitlichen Erscheinungen wir richtig einordnen, in ihren Bedingungen und Zusammenhängen im Licht der Ewigkeit sehen. Und diese Weisheit, die beginnt nicht mit Nachdenken, sondern sie beginnt, wie es hier heißt, mit der Furcht des Herrn. Das ist der Anfang, der Beginn der Weisheit. Und diese Furcht des Herrn, die befreit vor Menschenfurcht, so wie Amos, dieser derbe Viehzüchter, es einmal formulierte: Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Und der Herr, Jahwe, er redet, wer muss da nicht verkündigen? Wer muss da nicht aufstehen? Für uns im neuen Bund hat Gott Christus zur Weisheit gemacht. Und das heißt nichts anderes, als dass die Fragen unseres Lebens nicht durch das Sich-Aneignen von methodischen Tricks zur Bewältigung des Lebens gelöst werden, so nützlich sie vielleicht an ihrem Ort sein mögen. Aber zutiefst und zuletzt werden sie nicht gelöst durch das Lesen von irgendwelchen praktischen Ratgeberbüchern, sondern einzig und allein und ausschließlich durch ihn, durch Christus, durch ihn empfangen sie die Antwort. Amen.